Liebe Geschwister, wir wollen heute fortsetzen mit der Sommerpredigtreihe über Themen aus dem Hebräerbrief. Drei Betrachtungen haben wir schon gehört. Heute kommt eine vierte hinzu. Und wenn ihr das Predigtthema gesehen habt, eben auf der Folie, dann wisst ihr, dass das nicht so ganz einfach ist. Das Predigtthema heute heißt gerettet, Ausrufezeichen, Gedankenstrich, für immer, Fragezeichen. Über dieses Thema gibt es reichlich kontroverse Ansichten. Und da ist mir die Losung des heutigen Sonntags, die ich heute Morgen gelesen habe, eine gute Wegweisung. Da schreibt nämlich Mose im ersten Buch Mose im 45. Kapitel einen Ausspruch von Josef, der da heißt: Josef sprach zu seinen Brüdern, zankt nicht auf dem Wege. Und das ist es etwas, was wir beachten wollen, wenn wir über dieses Thema, das wir heute Morgen haben, sprechen. Ich bin heute auch wieder froh über die Lieder, die heute Morgen ausgesucht worden sind, denn sie passen zu dem, was jetzt gleich kommen wird. Mein Leben baue ich auf Jesus. Welche Liebe, welche Güte. Und der Psalm 54, der auch heute in den Lehrtexten steht, hat einen Vers, der da heißt: Wir sind gekommen in deinen Tempel, um über deine Gnade nachzudenken. Und das ist die Wegstrecke, die wir heute Morgen auch zurücklegen wollen. Wir wollen den Text lesen, der heute dran ist. Und es hat mir gefallen, dass wir beim letzten Mal, als Johann gepredigt hat, aus Respekt vor dem Wort Gottes aufgestanden sind. Das ist etwas, was wir, glaube ich, überlegen sollten, es immer zu tun. Ich möchte euch also bitten, heute Morgen zur Ehre des Wortes Gottes und aus Respekt aufzustehen, während ich lese aus Hebräer 5, ab Vers 11 bis 6, Vers 20. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinn durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich des Öfteren darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Wir aber sind überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach: Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruches und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Der hohe Priester in Ewigkeit ist nach der Weise Melchisedeks. Vater, wir bitten dich, dass du uns jetzt durch dein Wort segnest. Schenke uns die Kraft des Heiligen Geistes, dein Wort so zu verstehen, so auszusprechen, so auszulegen, wie es richtig ist vor dir, dass wir es verantworten können, auch vor dir, was wir hören und tun daraus. Wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz. Ihr Lieben, heute haben wir die mittlere der fünf Ermahnungen des Hebräerbriefes vor uns und ist bei weitem, wenn ihr gut zugehört habt, die schwierigste, auch die schwierigste, wenn man darüber etwas sagen möchte. Und als ich darüber nachlas, las ich einen Artikel, wo ein Prediger schrieb: Diese fünf Ermahnungen des Hebräerbriefes können einen Prediger das Fürchten lehren. So ein wenig geht es mir auch heute Morgen. Aber nun ist dieser Textabschnitt dran und wir wollen uns damit beschäftigen. Wir erinnern uns an diese fünf Ermahnungen, die erste aus dem Kapitel 2. Dabei ging es darum, dass wir die durch Christus offenbarte Erlösung nicht verachten, nicht am Ziel vorbeitreiben. Achte auf das, was du gehört hast. Die zweite Ermahnung war in Kapitel 3, Vers 7 und sie reicht bis ins Kapitel 4. Dabei ging es darum, nicht die nachzuahmen, die in der Wüste ungläubig waren und so das Ziel der Ruhe verloren. Vielen Dank. Gut ausgerüstet heute. Da war der Kernvers heute: Wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und dann kommt jetzt unsere heutige Ermahnung in Kapitel 5, die wir eben gelesen haben. Und dann gibt es zwei weitere in den Kapiteln 10 und 12. Da werden wir ermahnt, am Bekenntnis festzuhalten, und wir werden ermahnt zur Heiligung und davor gewarnt, Jesus abzuweisen. Bevor wir den Bogen von den Hebräern, also den Judenchristen, an die ja der Brief geschrieben ist, zu uns schlagen und herausfinden wollen, was dieses Wort für uns bedeutet, wollen wir uns noch einmal genau erinnern, an wen dieser Brief gegangen ist. Er ist an die Hebräer gegangen, ein Sammelbegriff, also an Juden. Und zwar an solche, die vom Judentum des Alten Bundes in die Gemeinde, in das Christentum des Neuen Bundes übergewechselt waren. Sie waren also, wie wir heute sagen würden, zum Glauben gekommen. Sie waren vertraut noch mit den Gepflogenheiten des Alten Bundes, mit Tempeldienst, mit Opferdienst, mit Priestern und mit den Büchern des Alten Testaments selbstverständlich auch. Aber sie waren offensichtlich noch nicht so in der Botschaft des Neuen Testamentes verankert, im Evangelium, wie es wünschenswert gewesen wäre, denn sonst hätte der Schreiber des Hebräerbriefes sie nicht immer wieder ermahnt, sich in diese Botschaft zu vertiefen und dran zu bleiben. Der Unterschied wird Ihnen ja im Hebräerbrief immer wieder vom Verfasser erklärt. Deshalb bringt er ja immer wieder diese Vergleiche zwischen Altem Testament und Neuem, zwischen Altem Bund und Neuem Bund, um diesen Unterschied deutlich zu machen, damit Sie begreifen, was dieser neue Bund bedeutet. Und daraus resultieren dann die entsprechenden Ermahnungen. Warum waren die jetzt so nötig? Es gab eben offensichtlich Bestrebungen von Gemeindegliedern in diesen jüdenchristlichen Gemeinden, das Neue wieder gegen das Alte einzutauschen. Der Verfasser beschreibt hier keinen persönlichen, keinen konkreten Fall, aber er befürchtet es offenbar, denn dadurch kommt diese Ermahnung ja immer wieder zustande. Er befürchtet, dass einige Gemeindeglieder von der Erlösung den Schritt zurück tun in das alte Opfersystem, weil sie das doch für besser halten. Und dass sie die Botschaft des Evangeliums, die sie gehört hatten, eben doch nicht so beherrschten oder sich zu Herzen genommen haben, wie es wünschenswert ist. Was könnten die Gründe sein? Es kann sein, dass sie vielleicht familiäre, berufliche Schwierigkeiten hatten. Sie lebten ja in einem jüdischen, alttestamentlichen Umfeld immer noch. Es kann sein, dass sie Benachteiligung erfahren hatten oder Verfolgung. Wir kennen die einzelnen Gründe nicht. Was wir sehen können, dass es sich um Gemeinde bzw. Gemeindemitglieder handelt, die noch am Anfang ihres Glaubenslebens gestanden haben und nicht schon Jahrzehnte im Glauben waren. Das kann man festhalten, weil der Hebräerbrief etwa 70 oder vor 70 nach Christus geschrieben worden ist und um das Jahr 70 ja der Tempel zerstört worden ist. Also sie konnten noch nicht sehr lange im Glauben sein. Wenn wir diese ganzen Faktoren zusammennehmen würden und die Erklärung hier beenden würden, dann läge der Fall ja einfach. Die Ermahnungen und die Beschreibungen, die diesen Ermahnungen zugrunde liegen, gelten nur den damaligen Judenchristen. Nur die standen in der Gefahr, weil sie noch so jung im Glauben waren, in das alte Opfersystem zurückzufallen. Von der Botschaft des Evangeliums und dem ein für alle Mal gültigen Opfer am Kreuz zurück zum täglichen und jährlichen Opferdienst. Das würde allerdings dann, dieser Schritt, die Missachtung des Kreuzesopfers bedeuten, weil es damit wertlos und ungültig gemacht würde. Wenn ich zu etwas zurückgehe, was mir wichtiger, besser, wertvoller erscheint, dann lasse ich das, was ich hatte, im Stich, achte es nicht mehr für richtig, sondern gehe zurück zu dem, was ich hatte. Es würde aber auch, und darüber müssen wir uns im Klaren sein, den Verlust der Erlösung bedeuten, den Verlust der Vergebung und den Verlust des ewigen Lebens bedeuten. Und in der Tat gibt es Ausleger, die genau diese Auslegung beschreiben, dass diese Ermahnung ausschließlich die Judenchristen zu der damaligen Zeit beträfe. Und dann wäre die logische Konsequenz für uns: Ich bin nicht mit dem alten Bund und seinen Opfern so verbunden, wie es die Hebräer waren, also stehe ich nicht in der Gefahr, zurückzufallen, weil es ja nichts gibt, in was ich zurückfallen könnte, wenn es um den alten Bund geht, also geht mich das Ganze nichts an. Nun sind aber ausgerechnet die Verse 4 bis 6 des 6. Kapitels, auf die wir gleich kommen, eine der Stellen, über die sich die Brüder und Ausleger der verschiedenen Gemeinden und der verschiedenen Richtungen heftig streiten, wenn es um die Heilssicherheit oder den Verlust des Heils geht. Es ist quasi eine Kardinalstelle, die von allen herangezogen wird, wenn wir über Heilssicherheit nachdenken. Und deshalb müssen wir diese Stelle im Verlauf genauer betrachten und uns irgendwie dazu einordnen. Der Text hat aber auch noch andere schwierige Fragen, noch andere Inhalte, die ich auch nicht vernachlässigen möchte, weil sie für uns ebenfalls enorme Wichtigkeit besitzen. Und deshalb möchte ich vorne anfangen. Ich möchte den Text in drei Teile teilen und alle Teile beginnen mit A. Teil 1, A, wie Anfänger. Das sind die Verse 5, 11 bis 6, 2. Teil 2, A, wie Abfall. Das ist 6.2 bis 6.8 und das wird der Schwerpunkt sein. Und Teil 3, A wie Abraham und A wie Anker, das sind die Verse 9 bis 20 im 6. Kapitel. Auch das ist ein sehr wichtiger Teil, zumindest in meinem Verständnis dieses Textes. Fangen wir an mit Teil 1, A wie Anfänger. Wir haben diese Verse aus dem 5. Kapitel gelesen. Obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Die Unreife der Leser dieses Briefes wird hier an der Lehre über das hohe Priestertum Melchisedek festgemacht. Das ist der Vers, der unmittelbar davor steht. Der Schreiber hat über Melchisedek gesprochen im Kapitel 5. Er hat den Abschnitt in Vers 10 beendet. Er wird ihn wieder aufnehmen in Kapitel 7. Dann wird er wieder über Melchisedek sprechen. Und das, was wir heute betrachten, ist also wie ein Einschub in diese Lehre über das hohe Priestertum Melchisedeks, das aaronitische Priestertum, da haben wir drüber gesprochen, und eben den hohen priesterlichen Dienst unseres Herrn im Himmel. Wir haben da gelernt, dass der menschliche und sterbliche Hohepriester immer und immer wieder für sich selbst auch Opfer darbringen musste, weil er ein sündiger Mensch war. Dieses aaronitische Priestertum war den Zuhörern bekannt und es kam jetzt darauf an, dass sie begriffen, dass das Hohepriestertum Jesu Christi ein anderes war. Das sollten sie kennenlernen. Und hier sagt der Apostel oder der Briefschreiber: Leider, leider kann ich das mit euch jetzt noch nicht besprechen, weil ihr träge geworden seid im Hören, weil ihr unreif seid, weil ihr Babychristen seid. Das Thema versteht ihr nicht, weil ihr nicht gewachsen seid im Groben. Und das ist die Begründung dafür, dass sie als unreif bezeichnet werden, ist: Ihr seid träge geworden im Hören. Träge geworden im Hören. Das ist seine Begründung. Ihr hört nicht zu. Ihr wollt nicht oder ihr könnt nicht. Und Jesus sagt ja nicht umsonst im Evangelium immer wieder: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also, Jesus zuhören ist das Rezept. Jesus zuhören. Und wodurch redet Jesus am stärksten zu uns? Durch sein Wort. Das ist die allgemeingültige, endgültige, abgeschlossene Offenbarung des Willens Gottes, das Wort Gottes. Alle übrigen Dinge, Jesus kann durch Wunder reden, er kann durch Träume reden, hat vielerlei Möglichkeiten. Das sind Ausnahmen, das ist die Regel, das Hören auf das Wort Gottes. Alles, was wir wissen müssen, steht da. Der Schreiber bezeichnet diese Zuhörer, diese Leser, an die der Brief geht, als Unmündige. Das heißt, sie waren noch nicht reif gewordene Christen. Eigentlich sollten sie Lehrer sein, obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. Und ihr lieben Geschwister, das gilt nicht nur für den, der hier steht oder der eine Bibelstunde leitet oder einen Gottesdienst leitet oder was auch immer. Ihr solltet Lehrer sein. Das gilt für jeden. Jeder von uns muss in der Lage sein, soll nach den Vorstellungen der Schrift in der Lage sein, seinen Glauben zu erklären. In der Familie, wo auch immer er dazu herausgefordert wird oder aufgefordert wird. Jeder von uns sollte in diesem Sinne Lehrer sein. An dem Platz, an den er gestellt wird und zu der Zeit, wo er dazu aufgefordert ist. Und das ist ohne Ausnahme jeder. Hier steht nicht, einige von euch sollten Lehrer sein, sondern ihr solltet Lehrer sein der Zeit nach. Ein zweiter Punkt, der hier wichtig ist: Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Erwachsene Gläubige, gereifte Gläubige haben infolge der Gewöhnung, so steht es hier, geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Von welcher Gewöhnung ist hier die Rede? Von der Gewöhnung und dem Umgang mit dem Wort Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes. Eine andere Gewöhnung gibt es nicht, die kommt nicht in Frage. Die Gewöhnung, um einen geübten Sinn zu bekommen, erfährst du aus dem Wort Gottes. Wir haben vor 2 Jahren schon mal eine Lehre über dieses Thema hier gehabt. Da hieß, über diesen Inhalt, da hieß das Thema: Trinkst du noch oder kaust du schon? Vielleicht entsinnt sich der eine oder andere. Da ging es um Milch und Vollkornbrot. Beides kann das Wort Gottes sein, aber alles zu seiner Zeit. Der Anfangschrist, der Babychrist braucht Milch, aber irgendwann muss die Milch zu Ende sein und dann gibt es Brei und irgendwann ist der Brei zu Ende und dann gibt es Vollkornbrot. Der Weg eines Gläubigen ist angelegt auf Wachstum von der Schrift. Er ist nicht darauf angelegt, in einem Babychristentum stehen zu bleiben, sondern wir sollen als Gläubige wachsen. Wir sollen geübte Sinne bekommen und die bekommen wir, indem wir uns mit der Schrift unter der Leitung des Geistes auseinandersetzen. Und dazu brauchen wir auch das richtige Material. Und ich möchte euch wirklich auffordern, sucht euch gute Bibelübersetzungen, solche, die nah am Urtext sind. Hoffnung für alle ist sicherlich hilfreich, aber wir müssen einfach wissen, dass das auch schon relativ weit weg ist und relativ viel Kommentarfunktionen enthält. Je reiner wir das Wort Gottes vor uns haben, umso besser ist es. Und natürlich ist es auch so, ich lese sehr gerne die Übertragung von Karl-Heinz von Heiden und es ist eine Übertragung, es ist keine Übersetzung, weil ich da manches besser verstehe als von der guten Elberfelder. Aber wir müssen gucken, mit was wir uns da füttern, dass wir auch das Richtige verstehen. Man kann ja auch zwei Dinge parallel lesen. Wenn man das eine in der klassischen Übersetzung nicht versteht, dann kann man wirklich gerne eine moderne Übersetzung hinzunehmen. Vielleicht hilft uns das, den Inhalt besser zu verstehen. Also achtet darauf, was wir da als Vollkornbrot nehmen. Wichtig ist auch, dass wir nicht bei Losung, so gut sie ist, und ich habe ja heute Morgen selber draus gelesen, oder bei Andachtsbüchern stehen bleiben. Das ist auch nicht immer Vollkornbrot. Das ist ja, die sind ja die Gedanken eines Menschen, die er sich gemacht hat zu diesen Dingen. Das sind Appetitanreger und Vorspeisen, aber wir müssen selber zu einem geordneten, für uns geeigneten und richtigen Bibelstudium finden, um geübte Sinne zu bekommen. Das ist unerlässlich. Und je mehr wir in Gottes Wort gegründet sind, umso besser werden wir unterscheiden können zwischen Gut und Böse, wie es hier der Vers 14 in Kapitel 5 sagt. Andersherum, je weniger wir im Wort Gottes zu Hause sind, umso mehr besteht die Gefahr, dass wir Falschinformationen, Verdrehungen, müssen nicht direkt Irrlehren sein, dass wir solchen Dingen auf dem Leim gehen und Dinge einfach falsch verstehen und unseren Glauben, dass unser Glaube dadurch falsch beeinflusst wird. Ernähren wir uns also richtig mit der festen Speise des ganzen Wortes Gottes. Das ist mühsam und auch aufwendig, aber es wird unser Handeln prägen. Und in dieser Lehre von vor 2 Jahren, da stand auch hier vor mir auf so einem Tisch eine McDonald's-Tüte. Vielleicht erinnert ihr euch daran. McDonald's, das ist so ein Symbol für Fast Food und es gibt eben halt auch geistliches Fast Food. Wir müssen einfach begreifen, dass wir uns mit Vollkorn ernähren müssen im geistlichen Sinne, damit wir vom Glaubenssäugling zum reifen Christentum, zum reifen Glauben gelangen. Das ist das, was der Herr Jesus will, dass wir reife Christen werden. Das Wort Gottes kennen und danach handeln, das ist Wachstum und Reife. Jetzt kommen wir dann zu dem nächsten Punkt, zu dem zweiten A. Das war der Punkt über die Anfänger und das, was uns damit hilft, keine Anfänger zu bleiben. Jetzt kommen wir zu dem zweiten A, A wie Abfall. Und das ist der Kern der Botschaft und der Kern der Betrachtung heute Morgen und auch der schwierigste Teil. Das erste Wort in Kapitel 6, damit wird dieser Abschnitt eingeleitet, heißt darum. Also muss etwas da passiert sein, was vorher schon da steht. Darum ist eine Begründung, die jetzt folgt. Weil also so ist, wie vorher beschrieben, ihr seid träge zum Hören und Unmündige und keine Lehrer, sagt der Schreiber. Wir wollen deshalb die Grundlagen nicht noch einmal wiederholen, die ihr ja längst kennen solltet, sondern zu den Dingen gehen, die der Reife entsprechen. Und jetzt kommen diese Verse über den Abfall, diese Kernverse, die dazu benutzt werden, zu beweisen, dass das Heil verlierbar ist oder dass das Heil nicht verlierbar ist. Ich lese diese Verse jetzt noch einmal von 4-12. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind, und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und im Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Geschwister, bevor wir uns im Einzelnen jetzt diesen Fragen zuwenden, möchte ich das nochmal aufgreifen. Diese Frage des Abfalls wird von den Brüdern, von den Bibelauslegern, von solchen, die wir ernst nehmen und die wir für reife Christen, Gläubige halten, relativ gegensätzlich diskutiert und ausgelegt. Das ist eine Tatsache. Ein weiteres möchte ich aber auch festhalten. Die Frage, ob ein wiedergeborener Christ abfallen kann oder nicht, ist keine Schibolett-Frage. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Abschnitt in Richter 12. Jephtha kämpft gegen die Ephratiter und er nimmt eine Auslese vor von Kriegern, die einen, die das Wort Schibolett mit Sch aussprechen und die anderen, die das Wort Schibolett mit S aussprechen, also Sibolett sagen. Und die Sibolett-Leute fallen alle raus und die Schibolett-Leute dürfen weitermachen, dürfen mit ihm ziehen. Diese Frage der Verlierbarkeit des Heils soll keine Schibolett-Frage sein, keine Entweder-Oder. Diese verschiedenen Auffassungen sollen uns nicht trennen, sie sollen uns weder formal noch von den Gemeinden ausschließen. Und jeder soll seine Erkenntnis in Streitfragen nicht höher bewerten als die Erkenntnis eines anderen. Wir wollen uns also nicht über Brüder oder Schwestern stellen, die hier eine andere Erkenntnis haben in dieser heutigen Frage. Und es ist auch so, beide Seiten, die, die sagen, Heil ist unverlierbar und die, die sagen, das Heil ist verlierbar, können ihre Erkenntnis mit seitenlangen Bibelzitaten beweisen, mit Schriftstellen, die alles belegen, sowohl die eine als auch die andere Ansicht, sodass, wenn das ein Laie liest, er am Schluss immer sagt, ja, der hat recht. Und wenn er dann das andere liest, würde er sagen, ja, der hat recht. Es ist eine schwierige Frage, in der Geschwister unterschiedlicher Meinung sein können. Zum Beispiel auch in der Frage, ganz beliebtes Thema, wird die Gemeinde entrückt vor der Trübsalzeit, in der Trübsalzeit, nach der Trübsalzeit? Gibt es ganz viele verschiedene Ansichten zu, mindestens drei. Und würden wir es wagen zu sagen, deine Erkenntnis ist absolut verkehrt, denn wegen dieser Erkenntnis kommst du nicht in den Himmel. Nein, das würden wir nicht. Wir werden erfahren, auch in dieser Hinsicht, wer die richtige Erkenntnis hatte. Und wir wollen uns nicht auf dem Weg dahin verurteilen. Aber ich will euch einige Fragen und Auslegungen doch stellen, ohne jetzt in diese Diskussion einzutauchen. Aber ich möchte euch einen Eindruck davon verschaffen, wie verschieden man eben hier Meinungen sein kann. Erster Punkt. Wer sind diejenigen, von denen in Vers 4 die Rede ist? Zunächst einmal waren es natürlich die Judenchristen, die vom alten Bund in den neuen Bund gewechselt waren. Und jetzt geht es los. Waren es wirklich Gläubige oder waren es nur Mitläufer? Waren es Namenschristen oder waren es Wiedergeborene? Waren es solche, die aussahen wie echte Gläubige? Waren es solche, von denen Jesus im Gleichnis vom Sämann spricht, Matthäus 13, anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es nicht tiefe Erde hatte. Das heißt, die Pflanzen, die auf nicht tiefer Erde gesät wurden, gingen auf und sahen aus, als ob sie Frucht bringen würden. Sie sahen aus, genau wie die Pflanze daneben, die in tiefer Erde gesät war. Beide wuchsen und dann kommt die Sonne, die eine vertrocknet, die andere wächst weiter. Sind die gemeint? Mit diejenigen, die abfallen? Und wer kann überhaupt abfallen? Und schon darüber finden die Bibellehrer keine Einigung. Nächste Frage: Was bedeutet, sie sind einmal erleuchtet worden? Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt, sie sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden, sie haben das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Da begegnen dem Leser Fragen, zum Beispiel: Bedeutet erleuchtet auch wiedergeboren? Bedeutet geschmeckt auch gegessen? Oder bedeutet geschmeckt nur probiert und wieder ausgespuckt? Haben diese Leute, von denen hier die Rede ist, den Heiligen Geist erhalten? Oder haben sie nur erlebt und nicht erhalten? Wie zum Beispiel die vielen, vielen Wunder, die unser Herr getan hat zur Zeit seines Aufenthaltes auf der Erde. Da lesen wir ja nicht von allen, an denen die Kraft des Heiligen Geistes sich gezeigt hat durch eine Wunderheilung, dass sie anschließend zum Glauben gekommen wären. Haben sie also die Frucht des Heiligen Geistes empfangen oder haben sie es nur erlebt und sind dann weiter ihres Weges gegangen? Dann stellt sich die Frage: Was heißt es, Jesus erneut zu kreuzigen und dem Spott auszusetzen? Heißt das einfach, sich nur abzuwenden, oder heißt es, das Kreuz Jesu aktiv bekämpfen? Und warum ist es dann, wenn all das geschehen ist, unmöglich, solche Leute wieder zur Buße zu erneuern? Ist der Abfall also die Sünde zum Tod? Will der Abgefallene nicht zurück? Oder kann er, obwohl er wollte, nicht zurück? Sind diese Menschen für immer verloren? All diese Fragen, die ich jetzt so auf euch losgelassen habe und über die ihr, wie ich auch, wahrscheinlich noch nie nachgedacht habt, werde ich euch nicht beantworten können. Ich werde nicht beweisen können, ob der eine oder der andere recht hat mit seiner gegenteiligen Ansicht. Ich werde nicht beweisen können, ob geschmeckt auch gegessen heißt oder ob es wirklich nur geschmeckt und ausgespuckt heißt. Ich kann nicht beweisen, dass die Recht haben und die Unrecht haben. Wenn es die anerkannten Bibellehrer unserer Zeit nicht können, wie kann ich es dann? Deshalb wollen wir uns auf einige Grundzüge konzentrieren. Erst einmal wollen wir klären, was ist Abfallen? Das griechische Wort für Abfallen heißt Apostato. Abfallen von einem Glauben, den man einmal hatte. Und wenn man jetzt in dieses griechische Neue Testament reinguckt, man kann das ja wunderbar mit der CSV Elberfelder Hückeswagen, die einem Wort für Wort die griechische Übersetzung liefert, dann steht dieses Wort Apostato gar nicht hier, sondern da steht Parapipto, das heißt daneben fallen, vorbeifallen. Und das würde bedeuten, den Glauben, den man einmal hatte, fest zu ergreifen und festzuhalten, obwohl, wir haben gerade am Dienstag über die Erwählung gesprochen, obwohl man vom Heiligen Geist dafür vorbereitet war. Ist Abfallen denn in der Bibel eine Realität? Kommt das vor? Gibt es Beispiele für Abgefallene in der Bibel und an welchen Stellen? Ich habe einige Stellen rausgesucht, wo man denken könnte, es geht um Abfall. Johannes 6, Vers 66, da schreibt der Evangelist: Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Also es geht nicht um irgendwelche Zuhörer, es geht um Jünger, die mit ihm gewandelt waren, die jetzt zurückgehen und nicht mehr mit ihm wandeln. Johannes 12, klassische Beispiel und klassische Person, die von allen diesen Auslegern behandelt wird, Judas. War Judas ein echter, wiedergeborener, erweckter Gläubiger oder war er ein Mitläufer, der zu irgendeinem Zeitpunkt abgesprungen ist? Keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Kolosser 4,14, da grüßt der Paulus und richtet Grüße aus. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Im 2. Timotheusbrief schreibt er über den gleichen Demas in Kapitel 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich zurückgegangen. Ist Demas ein Abgefallener? Eine weitere wichtige Stelle, 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Es wird also eine Zeit geben, in der Menschen vom Glauben abfallen. Das heißt, die Bibel beschreibt Abfall und sagt auch, dass er vorkommt und auch am Ende der Zeiten noch mehr vorkommen wird. Aber wer werden die sein, die abfallen? Werden es wiedergeborene Gläubige sein? Oder werden es Mitläufer sein, Namenschristen, echte oder unechte Gläubige? Die Bibel beschreibt ja unechten Glauben, sowohl in den Evangelien als auch in den Briefen. Immer wieder wird darüber geschrieben. Wir erinnern uns an das Ackerfeld. Die schnell aufwachsenden Pflanzen sahen so aus, als ob. Aber sie vertrockneten doch und trugen keine Frucht. Und wir alle kennen ja Menschen, die aussahen, als ob. Aber heute sind ihre Plätze in den Gemeinden leer. Waren also Judas und Demas wiedergeborene Gläubige oder nicht wiedergeborene Gläubige? Ein grundlegender Gedanke findet sich aber in der Tatsache der Wiedergeburt. Das ist ja so ein Wort, das davor kam. Wiedergeboren ist, meine ich, ein Schlüssel. Kommt übrigens unserer Gemeindesatzung, ich habe reingeguckt, dreimal vor, scheint also auch für diese Gemeinde eine bestimmte Wichtigkeit zu haben. Was sagt uns jetzt die Bibel über die Wiedergeburt? Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Gestern habe ich zum ersten Mal den Begriff einer Arbeitspredigt gehört, wobei Arbeitspredigt dann sich auf die Zuhörer bezog. Die mussten nämlich heftig mitdenken. Das mute ich euch heute Morgen auch zu. Nochmal diesen Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist Wiedergeburt. Frage: Kann man eine Wiedergeburt rückgängig machen? Nächste Frage. Liegt es in der Hand des Menschen, das daraus entstandene ewige Leben zu beenden? Was ist also heute Morgen von hier aus zu sagen? Und ich muss jetzt einfach ein Stück weit auch persönlich werden, weil das auch jeder von euch persönlich für sich entscheiden muss. Das, was mich getröstet und gestärkt hat, über die ganzen unterschiedlichen Meinungen der Brüder hinweg, und ich sage der Brüder, wobei ich nicht wage, den einen zu widerlegen und den anderen zu verteidigen. Der Hebräerbrief, ihr Lieben, ist kein Beunruhigungsbrief, sondern ein Ermutigungsbrief mit dem großen Thema: Jesus ist besser. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind an dieser Stelle, dann möchte ich es gerne mit dem Apostel Paulus halten. Gerade in der letzten Bibelstunde und am kommenden Dienstag reden wir wieder darüber, Römer 14, Vers 5. Jeder sei in seinem eigenen Sinne völlig überzeugt, denn jeder muss für seine Überzeugung Rechenschaft ablegen. Aus welchem Grund stelle ich mich also? Und auf welchem Grund bin ich im Sinne des Paulus völlig überzeugt? Folgende fünf Standpunkte, auf denen man stehen kann. Standpunkt 1 war die unveränderbare Wiedergeburt und die Zusage des ewigen Lebens. Johannes 5, Vers 24 haben wir gerade gelesen. Standpunkt 2. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15, Vers 16. Er hat sein Auge zuerst auf mich geworfen, noch im Mutterleib. Ich hätte ihn nicht erwählt, hätte er mich nicht gerufen. Nicht ich ihn, sondern er mich. Nicht das Schaf wählt den Hirten, sondern der Hirte wählt die Schafe. Und mit dieser Wahl, die er dann eingeht, hat er sich verpflichtet, alle seine Hirtendienste für mich und an dir und mir anzuwenden, uns zu versorgen und zu pflegen, wenn wir zu seiner Herde gehören. Er hat sich verpflichtet, mir nachzugehen, wenn ich mich verlaufen habe, und mich zurückzubringen, wenn es sein muss, auf seinen Schultern getragen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Johannes 10, 27. Das ist meine Sicherheit und Zuversicht. Standpunkt 3. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Römer 8, lesen wir das. Römer 8, die Verse 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das ist meine Sicherheit und meine Zuversicht. Standpunkt 4. Es kommt nicht auf meine Treue an im Glauben. Die Treue Gottes ist das maßgebliche Element. Seine Treue ist das maßgebliche Element, nicht meine bruchstückhafte, löchrige, fehlerhafte, von Sünden behaftete Treue. Hebräer 6, Verse 13 bis 18, da drückt der Schreiber das aus in diesem doppelten Bekenntnis Gottes zu Abraham. Er hat ihm die verheißen und er hat ihm geschworen, diese Verheißung einzuhalten. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte als bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruches und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt. Sind wir die Nachkommen Abrahams im geistlichen Sinne? Ja, wir gehören zur Gemeinde und Gott hat sich verbürgt und geschworen. Das ist meine Zuversicht und meine Sicherheit. Und in Kapitel 10 beschreibt er das nochmal. Auch wieder Hebräerbrief. Es ist wunderschön, dass der Hebräerbrief wirklich diese Dinge auch selbst auslegt und beleuchtet. Die Bibel ist das beste Wörterbuch, das wir haben können. Aufgrund dieses Willens, Kapitel 10, Vers 10, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Für immer. Das ist meine Sicherheit und Zuversicht. Und damit komme ich zum letzten A, das ist der Standpunkt 5, der Anker im Himmel. Hebräer 6, Vers 19. Wieder der Hebräerbrief, der sich selbst auslegt. Da heißt es, Diese Hoffnung haben wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wo Jesus Christus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Der Hohepriester, der Anker im Inneren des Heiligtums. Also da, wo der Hohepriester noch einmal im Jahr hinkommt, da liegt unser Anker im Himmel beim Herrn. Und wir haben letztes Mal den hohen priesterlichen Dienst im Himmel betrachtet und wissen, dass er für uns fleht. Ist es denkbar, dass ein reifer Christ, ein Gläubiger, der Jahrzehnte im Glauben steht, bewusst das Seil, das ihn mit diesem Anker verbindet, loslässt? Hat er, wenn er in eine Sünde fällt, den Anker losgelassen? Dann würde das jeder von uns tausendmal im Leben tun und noch mehr. Aber bei welcher Sünde oder bei welcher Sündenmenge würde denn das Seil reißen? Das müssten wir dann klar definieren. Wird Jesus dieses Seil kappen mit dem Gedanken, tut mir leid, lieber Bernd, jetzt bist du zu weit gegangen, jetzt kappe ich das Seil, zieh zu, wo du landest. Wenn ja, wann wird er das tun und bei welcher Sünde würde er das tun? Und ihr Lieben, beten wir denn nicht für solche, die sich weit, weit, weit von Jesus entfernt haben, damit sie zur Umkehr und zur Buße kommen? Das bedeutet doch, sie hängen immer noch am Seil und wir wünschen uns immer noch und beten immer noch, dass sie zurückkommen. Wenn Jesus das Seil losgelassen hätte, könnten wir uns das sparen. Aber wir hoffen doch für jeden, besonders wenn es uns nahestehende Menschen sind, dass sie zurückfinden, wieder fester zupacken an das Seil. Und wir wollen auch darüber noch einen Gedanken verwenden. Wenn wir einen Menschen aus der Gemeinschaft der Heiligen, also aus einer Gemeinde, ausschließen, dann ist es nicht, weil wir denken, er hat das Seil gekappt, sondern es ist, weil wir denken, dass er Züchtigung braucht und dass wir uns hoffen und wünschen und beten, dass er durch diese Maßnahme wieder in die Gemeinschaft der Heiligen zum Herrn zurückfindet. Das ist der Grund einer Gemeindezucht oder wenn jemand aus einer Gemeinde ausgeschlossen wird, ihn anzuregen, darüber nachzudenken und den Weg zurückzufinden. Wir sagen ihm nicht, du hast das Heil verloren, du darfst leider nicht mehr bei uns sein, sondern wir sagen ihm, du bist weit weggekommen vom Herrn und wir hoffen und beten, dass du durch diese Maßnahme wieder zurückfindest. Jetzt ist es so, dass es ein wichtiges Argument, und damit biege ich auf die Zielgerade ein, gegen die Heilssicherheit gibt von denen, die sagen, man kann das Heil verlieren. Sie sagen nämlich, wenn du Heilssicherheit hast, dann hast du die Lizenz zum Sündigen. Dann kannst du machen, was du willst. Du hast das Heil in der Tasche und jetzt fröhlich und lustig gesündigt. Aber ihr Lieben, wer das denkt, wer diesen Vorwurf macht, der hat das Prinzip der Gnade nicht verstanden. Welcher wirklich liebende Ehepartner denkt, dass er mit der Heiratsurkunde einen Freibrief zum Fremdgehen hat? Wir sind gehorsam aus Liebe und Dankbarkeit. Das ist der Grundgedanke des Glaubenslebens, nicht der Gedanke der billigen Gnade. Wir sind gehorsam, weil er für uns ans Kreuz gegangen ist. Deshalb folgen wir ihm nach und deshalb wollen wir die Dinge so tun, wie er möchte, dass wir sie tun sollen. Und was ist, wenn du dennoch fällst und sündigst? Hast du dann das Seil gekappt? Sünde, ihr Lieben, das wissen wir alle, ist leider eine Tatsache im Leben eines Gläubigen, bis er im Himmel ist. Und das müssen wir so hinnehmen und alles andere zu behaupten, wäre eine Lüge. Aber wir bekommen auch gesagt, was zu tun ist. 1. Johannes 1, Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Begreifen wir das? Wenn jemand sagt, ich bin kein Sünder, dann ist die Wahrheit nicht in ihm. Heißt, wenn du bekennst, du bist ein Sünder, dann ist die Wahrheit in dir. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und das ist das Rezept, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Zum Abschluss ein Wort von Pastor Wilhelm Busch. der hat gesagt zu diesem Thema: Nicht ich habe die Erlösung in der Tasche, sondern Gott hat mich in der Tasche. Nicht ich habe die Erlösung in der Tasche und kann machen, was ich will, sondern Gott hat mich in der Tasche. Und das bedeutet, ich versuche, mit seiner Gnade zu leben, dass es ihm wohlgefällt, dass Früchte in meinem Glaubensleben erkennbar werden. Und das ist die richtige Sicht der Dinge, die unser Leben prägen soll. Gott hat mich in der Tasche und diese Tasche hat kein Loch. Er wird mich nicht verlieren. Der Anker wird jeden, der das Seil in der Hand hält, in den Hafen ziehen. Dessen bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt: Keiner wird zu Schanden. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Jetzt würde ich die Satzzeichen ändern wollen an der Überschrift. Die hieß: Gerettet, Ausrufezeichen für immer, Fragezeichen. Das letzte ändern wir. Gerettet, Ausrufezeichen für immer, Ausrufezeichen. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, diese edle Gabe. Wir danken dir, dass wir darin uns zu Hause fühlen dürfen, dass wir lesen können, immer wieder neue Aspekte des Glaubens, deines wunderbaren Wirkens entdecken dürfen. Und wir danken dir, dass du uns ein für alle Mal gerettet hast. Nein, es ist unmöglich, du getreuer Gott. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Wir danken dir, dass unser Heil da ist, durch dich geschaffen am Kreuz auf Golgatha. Gelobt seist du. Wir danken dir für deinen hohen priesterlichen Dienst am Thron der Gnade im Himmel, dass du für uns flehst und dass du dafür uns sorgst, dass jeder, der an dich glaubt, den Himmel erreicht. Gepriesen sei dein Name, dein Wirken und dein Tun. Amen. Amen.